Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Vor einer Woche wurde der alljährliche Weltfrauentag begangen. Die Themen waren die immer gleichen: Diskriminierung, Gewalt, Ungleichheit. Was die Lohnunterschiede betrifft, war ein Fortschritt zu vermelden. Im Jahr 2019 verdienten Frauen 19% weniger als Männer. Im Gegensatz zum Vorjahr, da waren es 20% weniger. Hurra! Wenn es in diesem Tempo weitergeht, haben wir schon in circa 20 Jahren Gleichstand. Und wer daran glaubt, der kann mir ja gerne mal schreiben, Radio Rheinwelle Blaue Stunde. Im Nachklang zum Internationalen Frauentag beschäftigen wir uns in dieser Blauen Stunde auch mit einem Frauenthema. Es ist eher ungewöhnlich: Frau und Bau. Dazu kann unser heutiger Gast uns viel sagen. Er ist Kunsthistoriker in der Fakultät Architektur an der TU Darmstadt, Dr. Meinrad von Engelberg. Guten Abend, Herr von Engelberg. Ich freue mich, dass Sie wieder einmal hier sind.
Schönen guten Abend, Frau Schostak. Ich freue mich auch wieder, Gast in der Blauen Stunde zu sein und begrüße vor allem die Hörerinnen, aber natürlich auch die Hörer zu diesem heutigen Abend.
Sie haben vor einiger Zeit ein Seminar gehalten mit dem originellen Thema Frauen lassen bauen. Es ging also nicht um Architektinnen und ihre Arbeit, sondern um Frauen, die Architekten beauftragen, Bauwerke zu errichten und Gebäude zu bauen. Die Ergebnisse wurden später in einer Ausstellung präsentiert und darüber möchten wir jetzt mal gerne etwas Genaueres wissen, wie es denn zu diesem ungewöhnlichen Thema kam.
Ja, das Thema ist, mag auf den ersten Anblick ungewöhnlich erscheinen, wenn Sie, wie ich, an einer heutigen Architekturfakultät in Darmstadt zum Beispiel unterrichten würden, dann würden Sie das gar nicht mehr ungewöhnlich finden, weil wir ungefähr 60% Frauenanteil haben unter den Studierenden. Das heißt, die heutige Realität ist eine ganz andere. Wir haben dann in die Vergangenheit zurückgeguckt und haben festgestellt, dass die erste Diplom-Ingenieurin Deutschlands, die überhaupt ein Architekturdiplom gemacht hat, eine Kommilitonin in Darmstadt war. Das war Jovanka Bončić aus Serbien. Und die hat vor ungefähr 100 Jahren das erste Diplom gemacht. Das hat wiederum das Frankfurter Architekturmuseum im Jahr 2016/17 dazu gebracht, zu sagen, wir machen mal eine Ausstellung über Frauen als Architektinnen. Also 100 Jahre lang können sie diesen Beruf ausüben. Und sie haben sich gefragt, welche Kulturinstitutionen in der Region würden mitmachen. Ich habe diesen Aufruf gelesen, habe gesagt, 100 Jahre Architektinnen, ha, ich sage 5000 Jahre Bauherrinnen, das ist was ganz anderes. Mir ist als Historiker aufgefallen, dass Frauen, auch wenn sie den Beruf noch nicht ausüben durften, weil es natürlich, klar, Ingenieure, überhaupt Berufstätigkeit schwierig war, in dem Augenblick, wo sie politisch oder aus anderen Gründen in die Position gekommen sind, Aufträge zu vergeben, sie schon sehr, sehr lange die Gelegenheit hatten, Architektur zu beeinflussen, indem sie bestellt haben, indem sie haben bauen lassen. Und dadurch ist die Idee für den Titel entstanden, nämlich nicht eben Frauen bauen, sondern Frauen lassen bauen. Das heißt, sie geben in Auftrag, sie beeinflussen das, was entsteht. Und das hat das Frankfurter Architekturmuseum so weit interessiert, dass sie gesagt haben, prima, dann macht doch ein Begleitprojekt dazu. Und wenn ihr das schön macht, dann werden wir das im Rahmen unserer Ausstellung in einem kleinen Winkel für eine bestimmte Zeit auch zeigen. Und so ist das Projekt zustande gekommen.
Und dann haben Sie ein Seminar angeboten und hatten gleich viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
So ist es. Natürlich, man ahnt es, mehrheitlich Teilnehmerinnen. Es gab 2, 3 mutige Männer, die gesagt haben, ich nehme dieses Thema auch an. Wobei ich der Meinung bin, Sie sehen ja oder Sie hören ja in diesem Fall, ich bin ja nun auch ein Mann und habe mich trotzdem an dieses Thema rangewagt. Etwa in dem Sinne, wie ein Kollege, der als gebürtiger Schwabe in Schleswig-Holstein für die Landesgeschichte zuständig ist und dann immer gefragt wird, warum er als Schwabe denn in Schleswig-Holstein norddeutsche Landesgeschichte macht, sagt, man muss ja auch kein Walfisch sein, um Meeresforschung zu betreiben. Das heißt, mein Interesse an dem Thema ist natürlich als ein historisches an über 50% der Menschheit auch gegeben und ich halte es für falsch, dass solche Themen immer nur von direkt Betroffenen betrieben werden dürfen. Also Frauen dürfen nur über Frauen und was weiß ich, People of Color nur über sich selbst reden. Ich bin der Meinung, diese Themen gehen uns alle in der Gesellschaft an und deshalb wollte ich diesen Transfer gerne leisten.
Ja, wir haben da mehr einen Universalblick.
Ich will es hoffen.
Ja, also ich zumindest habe den auch. Insgesamt sind 14 Frauen beschrieben worden, deren Bauaufträge richtungsweisend sind, wie sie festgestellt haben oder wie herausgefunden worden ist, aufgeteilt in Kapitel, die heißen die Pharao, die Heilige, die Mätresse, die Erbin, die Aussteigerin, die Rebellin, die Kaiserin, der Star, die Kanzlerin. Das klingt ja vielversprechend. Also nach welchen Kriterien sind Sie denn ausgesucht worden?
Sie sind ausgesucht worden von den Studierenden, die mitgemacht haben. Ich hatte eine noch größere Palette von Frauen mir herausgesucht. Das ist ganz üblich, dass man eigentlich ein größeres Angebot schaltet. Und dann sieht man, was kommt wie an und wer begeistert sich für welches Thema. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Die Pharao, wohlgemerkt, nicht die Pharaonin, sondern die Pharao, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Es handelt sich um Hatschepsut, eine sehr prominente Figur des alten Ägypten. Und da waren zwei Studentinnen, die gesagt haben, wir wollen unbedingt dieses Thema machen. Da habe ich gesagt, herzlich gerne. Ich verstehe zwar nichts von altägyptischer Geschichte, aber wenn Sie sich da reinarbeiten wollen, gerne. Und das ist ein sehr interessanter Beitrag geworden. Das heißt, die Studierenden selber konnten wählen und dadurch ist auch das Angebot entstanden. Ein zweiter Punkt war, wenn Sie sich die Namen noch durchschauen würden, sich mit diesen Titeln verbinden, dann stellen Sie fest, dass da unglaublich viele gekrönte Häupter drunter sind. Das hat nichts damit zu tun, dass man erst Königin werden muss, um Bauherrin zu werden. Das hat es natürlich in bürgerlichen Kreisen und so auch gegeben. Das Problem ist immer, wie kommen Sie an Dokumente ran, um die Entscheidungen, die Denkweise, die Biografien dieser Frauen zu erfassen? Und da sieht es einfach bei den gekrönten Häuptern deutlich besser aus. Deren Biografien sind gut bekannt, die Gebäude sind meistens gut erhalten. Und das hat zu diesem Matching geführt, dass wir da so eine etwas, sagen wir mal, blaublütiges Übergewicht haben. Man könnte das Thema sehr gut, gerade im 20., 21. Jahrhundert, eben auch auf industriellen Gattinnen, auf Filmstars und so weiter ausweiten. Aber das war eben aufgrund der biografischen Situation nur sehr am Rand möglich.
Sie haben aber keine Vorgaben gemacht oder Kriterien an die Hand gegeben jeweils.
Ich habe Beispiele vorgestellt. Das heißt, ich hatte ungefähr, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht 20 verschiedene und habe dann eben auch gesagt, Sie können sich was Ähnliches suchen. Und es ist tatsächlich so, wer sich zunächst neu mit dem Thema beschäftigt, das ist nicht so ganz einfach, da drauf zu kommen. Also Studierende sind auch froh, wenn sie Vorschläge kriegen. Aber letztlich durften sie sich sozusagen ihre Lieblingsthemen aussuchen. Und das hat dann eigentlich auch sehr gut funktioniert mit einer hohen Identifikation, wie sich dann herausstellte mit den Figuren, sei es, dass sie hingefahren sind, wenn sie konnten sich die Bauten angucken oder eben diese Biografien erarbeitet haben. Also das hat dann schließlich sehr gut auch mit einem hohen Einsatz für die eigene Frau, die man dann gut präsentiert sehen wollte, in einer guten Position in der Ausstellung eigentlich sehr gut funktioniert.
Was natürlich sehr interessant ist und was die erste Frage vermutlich auch sein wird von allen, die Frage nach dem Frauenspezifischen. Gibt es so etwas?
Das ist eine sehr gute Frage und ich würde es, glaube ich, als Historiker was falsch machen, wenn ich sie eindeutig beantworten würde. Die eine Antwort wäre ja, wenn es das gar nicht gibt, können wir das Thema ja gleich wieder einstampfen. Wenn es egal ist, ob Männer oder Frauen bauen, dann wäre ja das Thema an sich gar nicht relevant. Die Gegenüberlegung wäre aber auch falsch, zu sagen, ich brauche ein Haus nur anzugucken und ich sehe, ob es von einem Mann oder von einer Frau beauftragt wäre. Da sind wir sofort im Bereich des Klischees. Sondern ganz entscheidend ist, was wollte denn die Frau, die jetzt beauftragt hat, signalisieren? Wollte sie ihren persönlichen, ihre Genderposition, ihre Geschlechterrolle, vielleicht auch ihre Herkunft zeigen oder wollte sie im Gegenteil genau das verwischen und sagen, ich schaffe eine Architektur, die meine männlichen Vorgänger und Nachfolger ganz genauso hätten schaffen können, hätten nutzen können. Ich stelle mich in die Kontinuität zum Beispiel meiner Familie und zeige, dass ich eigentlich genau dasselbe Kaliber bin wie die männlichen Vorfahren. Man soll diesen Unterschied mir überhaupt nicht ansehen. Das heißt, das ist eine Dialektik, die man nur im Einzelfall überprüfen kann und nicht durch eine Pauschalantwort.
Also ich könnte jetzt nicht mir ein Gebäude angucken und sagen, ich denke, das ist von einer Frau.
Eine der Studentinnen, die an dem Seminar teilgenommen hat, die hat dieses Thema besonders fasziniert. Und sie hat danach eine individuelle Forschungsarbeit geschrieben, um genau das herauszufinden. Das gibt es bei uns die Möglichkeit, man kann sich ein solches Thema selber setzen. Und das lautete, gibt es weibliche Architektur, jetzt auf Architektinnen bezogen, also auf die Ausübung. Und sie hat Studentinnenarbeiten genommen, die, sagen wir mal, dem Klischeebild von was weiblich und was männlich ist, entsprechen würde, hat die Leuten vorgelegt und hat gesagt, mach mir mal ein Kreuzchen dran. Was ist vom Mann und was ist von der Frau? Und sie hat natürlich festgestellt, dass die Klischees wunderbar bedient wurden. Wenn es runde Formen gab und das Ganze so ein bisschen ökologisch war, dann war es anscheinend immer von der Frau und umgekehrt. Sie ahnen das und es war natürlich überhaupt nicht so.
Ich ahne es.
Ja, man hat also festgestellt, dass sozusagen die Bilder, die im Kopf liegen, das glaube ich ist der entscheidende Punkt, dass die relativ fest liegen. Wenn sie aber heute sehen die Architektinnen, die Studentinnen, die bei uns ausgebildet werden, werden ja genauso ausgebildet wie die männlichen Studenten. Die haben dieselben Qualifikationen, dieselben Fähigkeiten drauf. Und ich würde mir das, obwohl ich ja nun, das mein täglich Brot ist, überhaupt nicht zutrauen, das in diesem Sinne zuzuordnen, sondern man stellt viel eher fest, dass es da, sagen wir mal, unterschiedliche Denkansätze und Schulen gibt, wie die Leute mit etwas umgehen. Aber so eine einfache Unterscheidung in einem stilistischen Sinne, das würde, glaube ich, wirklich zu kurz greifen.
Gab es denn etwas in dieser Auswahl, die dann präsentiert worden ist, etwas, was Sie besonders bemerkenswert gefunden haben, Sie persönlich?
Mir ist, sagen wir, als besonders bemerkenswert aufgefallen, wie sehr Sie einen Zusammenhang zwischen Biografie und Bau herstellen können und auch herstellen müssen. Das heißt, wenn Sie sich über eine Person nichts wüssten, individuell, dann löst sich die Frage sozusagen in nichts auf. Sie könnten vielleicht noch in einem Aktenstück finden, dass die Frau das beauftragt hat, aber sie hätten große Schwierigkeiten, genau diesen Abgleich herzustellen. Je mehr sie wissen über eine Biografie, desto interessanter wird es eigentlich, diesen Abgleich herzustellen und zu sehen, an welcher Stelle schiebt sich nun das Individuelle vor. Und das kann ja eben auch etwas Individuelles sein, was die Einzelpersönlichkeit betrifft und nicht die Geschlechterrolle. Also nicht alle Frauen wollen dasselbe, sondern es kann sein, dass jemand persönlich einfach eine ganz bestimmte Position bezieht. Und das hat mich insofern, ich will nicht sagen überrascht, aber bestärkt in der Vorstellung, dass es eher auf Individuen ankommt als auf Geschlechterrollen. Also die Vorstellung, dass da eben man automatisch als Königin gar nicht anders konnte, als so, trifft viel weniger den Punkt, als wenn Sie sehen, dass Katharina die Große in Russland sich in eine Männeruniform wirft und an der Spitze ihres Garderegiments ihren Gatten verhaften und hinrichten lässt. Und auf der anderen Seite haben Sie Maria Theresia, die in jedem Schloss, in dem sie regiert hat, Bildergalerien ihrer gesamten Familie mit sämtlichen Kindern, die Könige in Sizilien und sonst wo geworden sind, aufhängen lässt, sodass sie, wo auch immer sie hinkommt, sozusagen in ihrer Familie regiert. Das wäre für Katharina die Große völlig unvorstellbar gewesen, weil die sozusagen ihre Familie erst aus dem Weg räumen musste, um selber Herrscherin zu werden. Da sehen Sie, dass Sie mit einem Männer-Frauen-Klischee überhaupt nicht hinkommen, sondern dass die Individualperspektive, wie verstehe ich meine Position und meine Macht, viel prägender ist.
Und das ist wahrscheinlich das Interessante. Das interessanteste Ergebnis dieser Seminararbeit bzw. der Ausstellung. Die Ausstellung war sehr erfolgreich. Ein super Thema hieß es und dafür haben Sie den Genderpreis 2018 der Uni Darmstadt bekommen. Glückwunsch. Was ist das denn für ein Preis?
Herzlichen Dank. Ja, den Glückwunsch nehme ich gerne noch, genauso wie ich mich über den Preis sehr gefreut habe. Es gibt bei uns an der TU Darmstadt einen Preis, der jährlich verliehen wird in verschiedenen Kategorien, so ähnlich wie der Oscar für verschiedene Ausrichtungen, für die jeweils beste Lehrveranstaltung. Der heißt Athene-Preis. Athene ist die Wappenfigur der TU Darmstadt, Athene-Preis für gute Lehre. Und den gibt es in verschiedenen Kategorien. Und einer von denen heißt eben etwas kompliziert Gender und Diversity-sensible Lehre. Das bedeutet also Lehre, wie man sieht, die sich mit solchen Themen beschäftigt. Und mich hat das immer so ein bisschen geärgert, dass die Leute, die, sagen wir mal, wenn sie jetzt, es gibt bei uns natürlich auch Pädagogik im Fachbereich und die machen sowas als Thema. Also das heißt, die machen zum Beispiel Genderunterschiede im Unterricht. Und dann gewinnen die mit so einer Veranstaltung den Preis, sage ich ja, Donnerwetter. Also das ist, wer hätte das gedacht? Das aber jetzt aus dem Bereich Architektur und auch noch von einem Mann, von, wie würde man heute sagen, einem älteren weißen Mann, dieser Preis auch gewonnen werden kann.
Unfassbar.
Unfassbar. Und das hat mich sehr gefreut. Das zeigt also auch, dass die Studierendenjury, die das im Wesentlichen entscheidet, doch auch sozusagen den Reiz, genau dieses, wenn sie so wollen, dieses Crossover gesehen hat, eben die Sache mal anders anzugehen. Und natürlich sind es letztlich die Studierenden, die diese gute Leistung erbracht haben. Also denen widme ich natürlich sozusagen diesen Preis und bedanke mich nur dafür, dass die Uni gesehen hat, dass es eine gute Idee war, sowas auch zu machen.
Gleich hören wir einige Beispiele, welche Erbauerinnen was haben bauen lassen, und zwar nach diesem musikalischen Einschub von Aretha Franklin. Respekt. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir fragen heute, was Frauen bauen lassen. Herr von Engelberg, da wir in dieser Sendung nicht über alle Bauherrinnen sprechen können, übrigens, wie wird das eigentlich gegendert, Bauherrinnen? Das müssen Sie mir aber jetzt nicht beantworten. Also, ich habe drei herausgesucht, die mit unserer Region verbunden sind. Und zwar Marianne von Preußen und Erbach im Rheingau, Kaiserin Viktoria, die sich selbst Kaiserin Friedrich genannt hat, und Kronberg, sowie Elisabeth von Nassau und Wiesbaden. Also, auf nach Erbach. Was hat Marianne von Preußen denn dort in Auftrag gegeben?
Ja, zu Ihrer vorherigen Frage noch. Ich bin sehr froh, dass wir uns nicht auf Baufrauinnen einigen mussten. Das hätte ich noch etwas Schwierigkeiten gehabt. Nach Erbach. Wir nennen Ihnen gerne ein paar Beispiele, wo Sie auch in Corona-Zeiten Ausflüge hinmachen können und diese Bauten anschauen ohne große Reisen. In Erbach die Hinterlassenschaft von Marianne von Preußen oder von den Niederlanden, wo sie ursprünglich herstammte, die kennen Sie alle, wenn Sie sich Erbach nähern. Und zwar ist das diese gelb-weiße Kirche mit dem spitzen Turm, die dort am Ortseingang in Richtung Eltwede steht. Das war die erste evangelische Kirche, die überhaupt im Rheingau errichtet wurde. Und warum wurde sie errichtet? Das ist eine wunderbar tragische Geschichte, die eigentlich fast zur Verfilmung geeignet wäre. Marianne, gebürtige Prinzessin der Niederlande, also aus der nassauischen Familienzweig, der eben in den Niederlanden herrschte, hat einen preußischen Prinzen heiraten müssen, dynastisch, wie das immer so war. Und die beiden verstanden sich überhaupt nicht. Das war das Übliche, der war nicht interessiert, der hatte Geliebte. Also so, das sagen wir mal, der hat sich normal verhalten, wie das damals üblich war. Aber Marianne war nicht einverstanden, das als normal zu betrachten. Und hat dann selbst ein Verhältnis mit ihrem Kutscher angefangen. Und das war dann doch zu viel und hat dann tatsächlich auch die Scheidung betrieben. Und das führte dazu, dass sie Preußen verlassen musste. Und dann hat sie sich auf der Landkarte angeguckt, wo denn in der Nähe der preußischen Grenze man ein Unterkommen finden könnte, und ist dann auf Nassau gekommen. Erbach war ja damals noch wie Wiesbaden auch Teil des Herzogtums Nassau. Hat sich dann dort ein nicht mehr weiter genutztes Schloss, das Schloss Reinhardshausen, was heute als Hotel, also vielen noch im Gedächtnis ist, gekauft und dann eben dort residiert. Die Insel im Rhein heißt Marianenaue nach ihr. Und dann sind tragischerweise ihr Sohn, den sie mit diesem Kutscher Herrn von Rossum hatte, der ist gestorben und Herr von Rossum auch. Sodass sie sozusagen allein jetzt saß, zwei Tote hatte und für deren Gedenken eigentlich eine Art Grabkirche errichten wollte. Und das ist die evangelische Kirche von Erbach. Wenn Sie da heute reinkommen, gibt es eine Gruft. Dann können Sie diese tragische Geschichte, aber auch eine Emanzipationsgeschichte immer noch im Bauwerk wiederfinden.
Wir gehen weiter nach Kronberg zu Kaiserin Friedrich.
Sie wissen, dass vielleicht der Genderwechsel, also die Selbstzuschreibung eines Geschlechtes, ja ein Thema ist, was wir heutzutage, wie immer denken wir haben das Rad neu erfunden, das hätte es vorher nicht gegeben. Deshalb staunt man, wenn man eine ältere Dame des 19. Jahrhunderts sieht, die sich den Namen Kaiserin Friedrich zugelegt hat. Das ist wie folgt zu erklären. Diese Dame, um die es geht, hieß eigentlich Victoria. Sie war eine Tochter der berühmten Queen Victoria, also der in England die im Grunde Epoche prägenden Figur. Und sie hat Kaiser Friedrich III., den sogenannten 100-Tage-Kaiser, geheiratet. Also jemanden, der sehr, sehr lange Kronprinz war. Dann ist Wilhelm I. endlich 1888 gestorben. Und Friedrich war schon schwer krank, todkrank im Grunde mit Kehlkopfkrebs, und hat nur noch 100 Tage regiert und ist danach gestorben, ohne je irgendwie politisch etwas bewirken zu können. Und das ist eine große Tragik auch für seine Frau gewesen, die politisch sehr engagiert war. Die beiden hatten eigentlich gehofft, Deutschland in Richtung England, Liberalismus, Demokratie schieben zu können. Und nun ist ihr Mann eben sozusagen frisch auf dem Thron sofort gestorben. Und nun befürchtete sie, dass sie in der Hierarchie zurücksinken würde hinter ihren Sohn Wilhelm II., mit dem sie ein sehr schlechtes Verhältnis hatte. Das war durchaus wechselseitig, also das lag nicht nur an ihm. Aber jedenfalls, sie fürchtete, sie wäre dann ja nur noch Kronprinzessin von England, also eine königliche Prinzessin, während ihr Sohn Wilhelm ja Kaiser war. Das heißt, sie müsste einen Schritt hinter ihm zurückbleiben. Sie hätte nicht denselben Rang. Und deshalb beschloss sie zu sagen, nein, ich möchte eigentlich den Kaisertitel weiterführen. Das konnte sie aber nur, weil sie ja persönlich den Kaisertitel nicht trug, indem sie den Namen ihres verstorbenen Mannes annahm. So wie früher Frau Kommerzienrätin, so nannte sie sich eben Kaiserin Friedrich, durfte damit den Titel behalten und hat auch wiederum ganz an der Grenze Preußens, in dieser Zeit war ja der heutige Taunus bereits preußisch annektiert worden, 1866, also weit, weit weg von Berlin, sich einen Gedenkort aufgebaut für ihren verstorbenen Mann. Und das war eben das Schloss Friedrichsruh in Kronberg, heute das Schlosshotel Kronberg, in dem sie ganz unverwechselbar deutsche und englische Architektur kombiniert hat, um sozusagen diese Ehe, an die sie jetzt ihr Leben lang bis zum Ende ihres Lebens erinnern wollte, der auch ein Denkmal zu setzen. Das können Sie sehen, wenn Sie das Schlosshotel besuchen.
Und jetzt kommen wir zur russischen Kirche in Wiesbaden, früher griechische Kapelle genannt, die Grablege von Elisabeth, Herzogin von Nassau. In diesem Fall wurde für sie gebaut.
So ist es. Der Titel unserer Ausstellung und unseres Projektes lässt ja zwei Lesarten zu. Frauen lassen bauen. Das kann man aktiv lesen, indem sie anordnen. Das kann aber auch passiv verstanden werden, indem sie sozusagen das zulassen oder erleiden. Und das trifft auf Elisabeth, glaube ich, am besten zu. Wir haben keine Ahnung, ob sie sich in ihrem kurzen Leben je für Architektur interessiert hat. Das Entscheidende ist aber, dass sie nach ihrem Tod zu einem Denkmal ihrer selbst wurde. Das können Sie alle sehen, wenn Sie in die russische Kirche gehen. Da ist das wunderbare Marmorgrabmal für sie. Und das ist das Entscheidende, der Grund, warum diese Kapelle für sie erbaut wurde, weil sie selber ja ein Unterpfand war des Bündnisses des kleinen Herzogtums Nassau mit dem mächtigen Russland. Deshalb hat sie hierher geheiratet. Und jetzt stirbt sie nach kürzester Zeit. Und damit droht diese politische Allianz sozusagen bröselig zu werden. Außerdem hat sie eine kräftige Mitgift bekommen. Und da ist nicht klar, ob der Witwer die einfach behalten kann. Und so einigt man sich darauf, dass man sie gut investiert, nämlich in eine eindrucksvolle Grabkapelle, die sozusagen jetzt verewigt dieses Bündnis zwischen Nassau und Russland und den angenehmen Nebeneffekt hat, den vielen russischen Kurgästen, die ab dieser Zeit nach Wiesbaden kommen, damit auch sozusagen ein geistliches Heim zu bilden und schließlich drittens ein touristisches Highlight für die Wanderung auf den Taunus. Und das ist es ja bis heute geblieben. Die russische Kirche ist ja ein Wahrzeichen von Wiesbaden. Und das alles sozusagen um Elisabeth herum, die eine russische Prinzessin war wie viele andere auch und nun zu einer Art Staatsheiligen wird, nachdem sie dort beerdigt ist.
Sie haben uns jetzt drei Beispiele genannt. Leider können wir aus Zeitgründen jetzt nicht auf weitere eingehen, kann man aber alles im Katalog nachlesen. Nur etwas noch und in gebotener Kürze, es taucht auch Angela Merkel auf, unsere Bundeskanzlerin. Das ist ein bisschen seltsam.
Das hat die meisten verwundert, weil niemand von Ihnen, wenn Sie drüber nachdenken, denen wird Angela Merkel als große Bauherrin aufgefallen sein. Und genau das war das Ergebnis unserer Untersuchung. Wenn Sie überlegen, wie lange sie regiert hat und wie viel in Deutschland da gebaut worden ist, zum Beispiel das Berliner Schloss, was jetzt gerade fertig wird, oder das Einheitsdenkmal, was sie gar nicht mehr erleben wird, dann ist ganz bezeichnend, dass das alles entsteht unter ihr und sie will sozusagen absolut nichts damit zu tun haben. Sie möchte eigentlich nicht damit identifiziert werden. Und wenn Sie an Merkels Regierungsstil denken, dieses Unauffällige, im Grunde immer nur im Hintergrund die Strippen ziehen, dann ist das genau die richtige Attitüde, um sie als Bauherrin zu charakterisieren. Es ist sozusagen ein Negativbefund.
Und wir wenden uns gleich einem anderen Thema zu. Dann geht es um einen kurzen historischen Abriss, gleich nach diesem Song von den Soul Sisters mit dem Titel Sisters. Sie hören die Blaue Stunde auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Gast heute ist der Kunst- und Architekturhistoriker Meinrad von Engelberg. Die Ausstellung Frau Architekt im Deutschen Architekturmuseum 2018 wurde viel beachtet, Sie haben das schon gesagt. Und das Museum selbst verkündete reumütig, dass man den Architekten in der Vergangenheit viel zu wenig Raum gegeben hätte. Ja, sie haben richtig so Kotau gemacht. Das fand ich passend. Man präsentierte eine kurze Geschichte der letzten 100 Jahre bis heute. Im letzten Jahr war übrigens Frau Architekt in Düsseldorf zu sehen. Und wir hoffen sehr auf die Ausstellung im Frauenmuseum Wiesbaden. Die Direktorin Beatrix Klein sagte mir, sie seien dran. Also dürfen wir gespannt sein. Zu sehen waren beispielsweise Emilie Winkelmann, die erste Architektin, Lili Reich, die mit Mies van der Rohe zusammengearbeitet hat, Marlene Möschke-Pölzig, Carola Bloch, übrigens mit Ernst Bloch verheiratet, Gerdi Trost und Margarete Schütte-Lihotzky, Mitarbeiterin von Ernst May, an den wir uns hier wegen seiner Idee, Wiesbaden zu einer autofreien Stadt zu machen, nicht gern erinnern. Schütte-Lihotzkys Frankfurter Küche machte Mitte der 20er Jahre Furore und gilt bis heute als wegweisend. Herr von Engelberg, was ist das Bemerkenswerte an diesen Architektinnen? Und vor allem, warum gab es erst vor 100 Jahren circa die erste Architektin?
Ja, ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass wir an der TU Darmstadt nicht ganz unschuldig daran waren, dass es die dann endlich gab. Es lag natürlich daran, dass wie alle anderen Berufe, die über ein Studium zu erlangen waren, zunächst mal in Deutschland überhaupt nicht möglich war. Das Frauenstudium fängt ja überhaupt erst um 1900 an und dann natürlich für technische Berufe in dieser Art erst recht.
Man hat es den Frauen ja auch nicht zugetraut. Also bis heute übrigens, Frauen können nicht räumlich sehen.
Genau.
Das wird ja heute noch behauptet.
Ja. Und ich habe im Rahmen dieses Projektes, was ich dann ja natürlich auch begleitet habe, das haben wir natürlich an der Uni auch gemacht, wir haben einfach die Realität, die wir jetzt kennen, abgeglichen mit dem, was wir von früher gesehen haben. Wir hatten zu dieser Zeit, es ist ein bisschen weniger geworden, aber wir hatten zu dieser Zeit mehr Professorinnen als Professoren in der Architekturfakultät in Darmstadt. Das heißt, es gab auch sozusagen im Oberhaus derjenigen, die jetzt erfolgreich ihre Büros betreiben, durchaus genug Frauen, um die Stellen jetzt wieder zu besetzen. Und es ist tatsächlich so mit unseren 60% unter den Erstsemestern, dass die Männer da manchmal schon sehr ins Hintertreffen kommen. Sodass sich also diese Fragen, ob es da, sagen wir mal, Begabungsunterschiede gibt, die haben sich, glaube ich, völlig erledigt. Was sich bestätigt hat, auch was Ihnen auch Architektinnen zugeben, wenn Sie die fragen, ist, es geht ja nicht nur darum, schöne Häuser zu entwerfen, sondern es geht auch darum, mit Ellenbogen was durchzusetzen und als Firmenchef knallhart zu sein und zur Not die Leute zu entlassen und dann wieder einzustellen und sich in Verhandlungen durchzudrücken und den Konkurrenten rauszuschieben und so weiter. Und da glaube ich schon, dass da häufig Frauen noch, sagen wir in Anführungszeichen, noch ihre Schwierigkeiten haben, in dem Sinne, solange diese Attitüde noch selbstverständlich mit dem Architektenhandwerk verbunden wird. Ich möchte keine Prognose wagen, ob sich das grundsätzlich ändern wird, ob man mal irgendwie anders an seine Aufträge kommt oder einen anderen Menschentyp dahinter vertritt. Die Professorinnen, die ich kenne, die machen sich häufig gar nicht schlecht in dieser männlichen Riege und haben schon den richtigen Ton drauf und wissen schon so. Also da sieht man einfach, man wird natürlich geprägt von dem Milieu, in dem man vorkommt. Aber die Hoffnung ist immer, dass da auch vielleicht mal durch den höheren Frauenanteil insgesamt auch eine andere Art des Umgehens miteinander einsetzen könnte.
Ich habe ja jetzt einige Architektinnen erwähnt, die einen Namen haben, sich erworben haben, aber selbst gebaut haben wohl die wenigsten Architektinnen. Sie waren eher Mitarbeiterinnen ihrer berühmten Männer bzw. Partner, wie zum Beispiel Mies van der Rohe oder Hans Pölzig oder Peter Behrens.
Ja, ein Fall, der mir dabei besonders immer im Gedächtnis geblieben ist, auch aus dieser Ausstellung, ist Gerdi Trost, die meisten von Ihnen nicht unbedingt kennen werden. Vielleicht sagt Ihnen der Name Trost etwas. Das ist der erste Architekt Adolf Hitlers gewesen, der, also Speer kennen Sie alle, der später dann diese Rolle übernahm. Aber zunächst war das tatsächlich Paul Trost, der die ersten Bauten für Adolf Hitler und die Partei in München errichtete, auch das Haus der damals deutschen Kunst, heute Haus der Kunst in München, das viele von Ihnen als Ausstellungsgebäude kennen. Und dieser Paul Trost starb während der Aufträge und seine Frau Gerdi rutschte einfach in diese Rolle hinein und hat das mit großer Professionalität weitergeführt. Sie hat dann die Details entworfen in den Gebäuden und das Interessante ist, dass hier die Nationalsozialisten, denen man das nicht zutraut, tatsächlich ihr diese Rolle zugestanden haben. Und dann hatte ich sozusagen ein erschütterndes Erlebnis. Es gab ein Plakat zu dieser Ausstellung, wo die Vornamen der Architektinnen alle hintereinander abgedruckt waren, um zu zeigen, Architektur ist weiblich, die Architektur. Und ein Name war durchgestrichen und das war Gerdi. Das heißt, der glaube, männliche Designer, der dieses Plakat entworfen hatte, war der Meinung, dass aus politischen Gründen es Gerdi in diese Reihe nicht aufgenommen werden dürfe und meinte, sie streichen zu müssen. Und da sage ich, solange das noch so ist, dass wir also sozusagen Frauen alles Mögliche zutrauen, aber sicher nicht positiv für Nazis zu arbeiten. Ich glaube, so lange haben wir einfach noch ein Problem, dass wir einfach da eine Unterscheidung machen, die wir uns historisch sonst nicht leisten würden.
Es gibt ja auch nun genügend Beispiele, dass Frauen auch ihren Anteil hatten. Oft haben die Frauen sich in der Folge auf Innenarchitektur und Design konzentriert oder konzentrieren müssen.
So ist es. Wir haben einen Anfängerkurs im ersten Semester, wo wir die neuen Studierenden mit der Architekturgeschichte mit einem ganz großen Durchmarsch von der Antike bis heute beglücken. Und in dieser Parade von 27 führenden Bauwerken war bis vor kurzem auch keine Frau vertreten, bis eine neue Professorin gekommen ist und gesagt hat, so geht es nicht weiter. Und sie hat für das neueste Beispiel, was wir hatten, die Architektur des 21. Jahrhunderts oder des späten 20., dann die prominenteste Architektin ausgesucht, die wirklich in den letzten Jahren großes Geschäft gemacht hat. Das ist Zaha Hadid.
Die unvergleichliche Zaha Hadid, über die reden wir gleich.
Sehr schön.
Ich wollte nur gerne in der zeitlichen Abfolge noch etwas bleiben.
Sehr gerne.
Ich möchte nämlich Sie fragen nach dem Bauhaus.
Ja.
Also Bauhaus war ja eine große Verheißung. 2019 wurde allerseits 100 Jahre Bauhaus gefeiert. Aber für die vielen Frauen, die damals große Hoffnungen auf eine Ausbildung im Architektur- und Kunstbereich gesetzt hatten, war das eine herbe Enttäuschung, denn sie landeten schließlich doch in der Weberei.
Genau, so eine, oder bei der Keramik.
Der Keramik, also diese typische Frauendomäne.
Ja. In dieser Reihe kann man auch auf Margarete Schüte-Lihotzky verweisen, die das prominente Beispiel dafür ist. Also hier wirklich eine Frau, die mit einer großen Erfindung identifiziert wird, nämlich mit der sogenannten Frankfurter Küche. Das bedeutet also einer Küche, die wie ein perfekt durchgestylter Arbeitsplatz angelegt ist, in dem die Wege möglichst kurz sind und so weiter. Aber es ist natürlich eine Küche. Und wer entwirft eine Küche? Natürlich eine Frau. Schüte-Lihotzky wollte gerne nicht nur Kindergärten, sondern alles Mögliche auch entwerfen. Aber hier war es ganz klar, dass auch in diesem Regime von Ernst May innerhalb des Frankfurter Planungsstabes die Frau natürlich für die Küche zuständig war. Und insofern haben wir auch in unserem Seminar uns darauf jetzt geeinigt, diese Stunde, die sich mit Ernst May und der Römerstadt in Frankfurt beschäftigt, zu nennen Ernst May und Margarete Schüte-Lihotzky.
Und jetzt, entschuldigen Sie, dass ich Sie eben gerade unterbrochen habe, aber jetzt kommen wir zu Zaha Hadid. Sie ist nämlich eine Architektin gewesen, sie ist 2016 gestorben. Eine Architektin, die einen langen Weg hat nehmen müssen, bis ihre Genialität anerkannt wurde. Die wirklich unvergleichliche, kann man so sagen, ja, Zaha Hadid. 2004 erhielt sie als erste Frau den Pritzker-Preis, das ist der Nobelpreis für Architekten. Und da ist übrigens dann danach so eine Tür geöffnet worden, denn vier weitere Frauen sind seitdem mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet worden. Zur Situation der Architektinnen sagte Zaha Hadid, die so schön als Königin der Kurven bezeichnet wurde, fragt sich, wer sie so bezeichnet hat. Ja, sie sagte Folgendes: Ich habe eine lange Zeit einen hohen Preis bezahlt. Die Leute sagten immer, wir können nicht mit Zaha arbeiten, sie ist zu kompliziert. Zu kompliziert. Wenn ich ein Mann wäre, würde mich keiner so sehen. Aber wenn man als Frau Nein sagt, wird man als schwierig hingestellt. Die Männerbünde sind einfach noch da und einer Frau wird der Zutritt in diese Welt nicht gestattet. Herr von Engelberg, möchten Sie Zaha Hadid würdigen?
Sehr gerne. Sie ist insofern eine sehr interessante Figur, weil sie tatsächlich es geschafft hat, mit diesem ganz klassischen, wirklich aus dem männlichen Künstlerbild kommenden Bild des Genies eigentlich sozusagen abzuräumen. Sie hat zunächst Dinge gezeichnet, die man für völlig unbaubar hielt, die eigentlich, naja, freie Grafik waren oder vielleicht auch als Modelle, als Skulpturen irgendwie, und dann sozusagen durchgesetzt hat, dass sich dann auch häufig Männer darum bemühen, das Ding irgendwie aus Beton dahin zu kriegen. Sie hatte einen großen Stab, aber sie war diejenige, die dort die Vordenkerin war. Und von ihr gibt es auch ein anderes interessantes Zitat, wo sie nämlich darüber nachdenkt, das ist ein Thema, was es uns heute auch noch beschäftigt, möchte sie eigentlich Architektin sein oder möchte sie Architekt sein? Das heißt auf Englisch natürlich, da funktioniert das nicht so wie im Deutschen, Female Architect. Aber es geht ihr immer darum, dass sie merkt, dass sie als Female Architect angesehen werden möchte. Und das möchte sie natürlich nicht, sondern sie möchte einfach mit der Berufsbezeichnung Architekt. Und sozusagen die Frage, ist es unerheblich, ist es Mann oder Frau? Und das ist etwas, das können Sie mit unseren Studentinnen auch noch diskutieren. Es gibt welche, oder sagen wir mal so, eher die Professorinnen, die eine Generation älter sind, die legen großen Wert darauf, immer von Architektinnen mit großem I und Architektinnen und Architekten zu reden. Und ich kenne aber auch Studentinnen, die sagen, nein, ich möchte als Berufsbezeichnung Architekt haben. Ich möchte genau diese Genderunterscheidung nicht mehr haben, sondern ich möchte, dass mein Werk und meine Qualität eigentlich gesehen wird, ohne dass immer darüber nachgedacht wird, wessen Geschlechtes die Person ist, die das erfunden hat. Und ich glaube, das ist eine interessante Diskussion, die eben selber Zaha Hadid in ihrem eigenen Werk auch gespürt hat und da ein dialektisches Verhältnis hat und dann doch der Meinung war, dass es wichtig ist, dass man dazu sagt, dass sie eine Frau ist, um genau diesen Weg auch zu bahnen hin zu einer größeren Akzeptanz und Normalität dieses Zusammenhangs von einer wirklich traditionellen männlichen Geschlechterrolle und den neuen weiblichen Akteurinnen, die sie jetzt ganz selbstverständlich einnehmen.
Und wenn sie bezeichnet wird als die Königin der Kurven, was ist damit gemeint? Erklären Sie doch bitte mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das Spezifische an Zaha Hadids Stil ist.
Ja, im Grunde ist das Entscheidende in ihrem Entwerfen, dass sie überhaupt nicht von dem ausgeht, was man in einer ordentlichen Architekturfakultät lernt, nämlich wie man sowas fundamentiert und wie das irgendwie aus technischen Mitteln zu machen ist, sondern sie fängt sozusagen als Künstlerin auf dem Papier an und macht zum Beispiel Kurven, Linien, geometrische Formen und daraus entwickelt sich dann die Idee einer möglichen Umsetzung. Sie hat in Weil am Rhein in dem Vitra-Werk, das ist ein Möbelwerk, eine Feuerwache entwickelt, die, in der alle Wände und alle Flächen so krumm und schief waren, dass die Feuerwehrleute gesagt haben, wenn ich aufs Klo gehe, wird mir schon schlecht, so ungefähr. Also das, man sieht einfach, sie hat sich in diesem Sinne völlig über die Konvention hinweggesetzt und deswegen auch tatsächlich viele Bauten errichtet, die den rechten Winkel und die gerade Ecke, die man ja so mit dem Bauhaus und der Moderne auch gerne verbindet, doch sehr stark relativiert hat und die freie Form im Grunde, ja, der zu ihrem Recht verholfen hat und damit auch gesagt hat, wir müssen im Grunde weiterkommen, als nur 100 Jahre lang die klassische Moderne nachzuspielen. Und das war ihr vielleicht als Frau dann auch einfacher, sich aus diesen sozusagen Konventionen zu befreien und zu sagen, ich wende mich diesen freien Formen zu. Und wenn Sie ein Foto von ihr sehen, dann wissen Sie, dass man diese Bezeichnung mit der Königin der Kurven natürlich auch mit einem bösartigen Unterton versehen kann, aber ich glaube, sie hätte das Selbstbewusstsein gehabt, das wegzustecken.
Mit Sicherheit doch. Wer ihre Arbeiten, ihre Innovationen kennenlernen möchte, dem sei das beeindruckende Buch von Philipp Jodido, Zaha Hadid im Taschenverlag, unbedingt empfohlen. Sie hörten Learning How to Fly, gesungen von der Gruppe Ladies Night. Hier ist die Blaue Stunde auf Radio Rheinwelle 92,5 mit Meinrad von Engelberg. Und wir kommen nach Wiesbaden. Leider haben wir kein berühmtes Bauwerk zu bieten, das eine Frau hat bauen lassen. Nur passiv, wie Sie es nennen, nämlich die Villa Clementine, das heutige Literaturhaus. Sagen Sie uns gerade was dazu?
Ja. Also man sieht natürlich, das wäre noch ein schönes Thema, dass Sie an den Villennamen, die ja häufig weibliche Namen sind, sehen, dass sehr häufig auch die Herren, die das haben bauen lassen, für Damen dort an die gedacht haben. Die Villa Clementine ist auch mit einem Frauenthema insofern sehr verbunden, als eben die Königin von Serbien, die Abgedankte, dort tatsächlich auch wieder eine dramatische Szene erlebt hat, den sogenannten Prinzenraub, den Versuch, ihr ihren Sohn abzunehmen, der für die Erbfolge gebraucht wurde. Also auch da könnte man eine dramatische Frauen-lassen-Bauern-Geschichte erzählen, aber es gibt mehr Beispiele, als wir in der Ausstellung behandeln konnten.
In Wiesbaden auch noch mehrere? Also brauchen wir jetzt nicht darauf einzugehen, aber sind Ihnen dann noch mehrere bekannt?
Ich erlaube mir nur einen Satz einzufügen. Ich gehe auf mein eigenes Haus ein, das nämlich auch einen Frauennamen trug, nämlich Villa Annika. Und das war die Frau ebenfalls eines Besitzers. Das war die Frau des türkischen Botschafters, dem dieses Haus gehört hat, die eigentlich Tochter eines preußischen Generals war und die eben Annika hieß. Und nach der hat er sein Haus auch benannt. Also wenn Sie mal durch Wiesbaden gehen, werden Sie sammeln können.
Also wer sucht, der findet. Soweit zum Thema Frau und Bau. Wir bleiben noch etwas in Wiesbaden, Herr von Engelberg, obwohl das, was mich brennend interessiert, nicht direkt Ihr Thema ist, nämlich die Zubetonisierung der City. Gerade hat es in der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl einen Antrag der Grünen an den Magistrat gegeben, etwas gegen die versiegelten Flächen zu unternehmen und für mehr Begrünung zu sorgen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen und da die Grünen gestern stark zugelegt haben, bestehen für seine Umsetzung ja durchaus Chancen. Nicht Ihr Thema also, aber auch Sie sind Bürger von Wiesbaden und zwar ein Engagierter. Was empfinden Sie, wenn Sie in der City den Schützenhofplatz sehen, die Hochstettenstraße entlanglaufen oder den Faulbrunnenplatz in Augenschein nehmen?
Ja, ich sehe eine Form von Stadtentwicklung, die sicher nicht erfreulich ist, aber für Wiesbaden auch gar nicht so untypisch. Solange ich in dieser Stadt schon lebe und mich damit beschäftige, fällt mir immer auf, und das kennen Sie vielleicht auch als Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jemanden die Schokoladenseite von Wiesbaden zeigen wollen, dann gehen Sie vielleicht im Nerotal spazieren oder vielleicht auch irgendwo durch die Villengebiete, und da zeigt sich die Stadt von ihrer besten Seite. Und die Innenstadt ist immer ein problematischer Bereich gewesen und so wird eben auch mit ihr umgegangen. Wenn Sie vom Schützenhof ein historisches Foto ungefähr aus den 1860er Jahren sehen, dann sehen Sie dort eine wunderbare Entwicklung, den Hang hinauf, da denken Sie, Sie sind an der spanischen Treppe in Rom. Und wenn Sie sich jetzt angucken, was daraus geworden ist, dann sieht man, dass tatsächlich die Innenstadt in Wiesbaden immer so etwas wie eine Kehrseite gewesen ist. Das heißt, die eigentlichen Qualitäten liegen außen herum und innen werden bestimmte Funktionen abgeladen. Aber die Begeisterung, dort wirklich sozusagen kreativ tätig zu werden, die ist meiner Meinung nach sehr beschränkt, auch wenn andere Leute anderes behaupten. Aber wenn Sie die Ergebnisse angucken, ist es sehr selten, dass eine Platzneugestaltung, nenne nur Platz der Deutschen Einheit, ist auch ein solches Beispiel gewesen, wirklich auf Zustimmung und Begeisterung bei den Bürgern stößt, obwohl es doch gerade neu gemacht worden ist, sondern man merkt, hier ist einfach das Bedürfnis, zum Beispiel dem Event entgegenzukommen, also feste Flächen zu schaffen, auf denen man dann wunderbar Riesenräder und Ähnliches aufbauen kann und Weihnachtsmärkte. Das ist viel größer als dasjenige, zum Beispiel Grünflächen zu schaffen. Und da kommt es jetzt zu einer Kollision mit den Forderungen des Klimaschutzes, die ja auch in diesem grünen Antrag drin sind, dass man an sich aus Temperaturgründen die Innenstadt gerne herunterkühlen möchte, dass Bäume auch dem ökologischen Gewissen gut tun, aber eben nicht der Nutzbarkeit und der wirtschaftlichen Verwendbarkeit und auch einer gewissen Form von Ästhetik entgegenstehen, die für Stadtplätze gerne solche Steinwüsten fordert im Augenblick, weil das einfach, wie soll ich sagen, moderner wirkt als zum Beispiel jetzt irgendwie Großvaters Kur Anlage, die wir in Wiesbaden auch finden.
Modern, ja. Außerdem lässt er sich sehr leicht reinigen, so absolut. Eine Fläche. Ja. Aber was ist denn, mir leuchtet das überhaupt nicht ein, weil es doch nun auch um Lebensqualität geht. Und zeigen Sie mir doch mal die Bürger von Wiesbaden, die das schön finden, die gerne in diese verödete Stadt gehen, in diese zu betonisierte, also die sich da gerne aufhalten möchten. Das heißt, wenn das so weitergeht, kommt es ja auch immer mehr zu einer Verwahrlosung. Können wir uns das leisten?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil das ja ein Problem ist, was nicht nur die Wiesbadener, sondern viele Innenstädte betrifft, das Ausbluten der Innenstädte. Wenn nach dem Lockdown vielleicht die Kaufhäuser in die Knie gehen und die zumachen und überhaupt diese Bereitschaft, in die Stadt zu fahren, um einzukaufen, etwas, was der älteren Generation noch völlig selbstverständlich ist, verschwindet, dann ist die Frage, was zieht die Leute eigentlich noch in die Innenstadt? Die Antwort lautet heute normalerweise, man muss Erlebnisqualitäten schaffen. Das heißt, das wäre dann sowas wie eine Verstärkung von Außengastronomie und so weiter. Und dafür natürlich wären durchaus, sagen wir mal, mehr Grün und mehr Bäume und sowas sicher auch von Nutzen. Aber dann haben sie wieder das Problem, dass ihnen das welke Blatt in die Kaffeetasse fällt. Und dann ist es doch auch anderes mit den Schirmen, die sie auch noch merkantil nutzen können, doch irgendwie viel günstiger. Und wie gesagt, dieses Problem der Eventisierung, also dass sie alles im Grunde mit dem LKW anfahren müssen, um dort irgendwelche Buden abzuladen, wenn es drauf ankommt. Das ist, glaube ich, etwas, was dem häufig im Wege steht. Sie haben einfach konfligierende Interessen, die sich nicht eindeutig in irgendeine Richtung auflösen lassen. Das hat man bei dem Thema Citybahn sehr schön sehen können, wo die Bäume und das Grün auch eine ganz große Rolle gespielt haben. Die Biebricher Allee war gepflastert mit Schildern der Gegner der Citybahn, die auf einmal ihr Herz für diese Bäume entdeckt haben und jeden einzelnen verteidigen wollten. Die Freunde der Citybahn erklärten, dass dadurch, dass dann die Citybahn dort fährt und nicht mehr Autos, ja im Grunde für die Ökologie viel mehr getan wird und auch alle Bäume als Ersatzpflanzungen wieder hinkommen. Also man merkt, das lässt sich gut politisieren, aber es ist sehr, sehr schwer, es auf einen konkreten Punkt zu bringen, von dem man sagt, das wäre jetzt das richtige Verhalten. Ist es gut, Leute in die Stadt zu locken? Wenn ja, mit welchen Verkehrsmitteln? Mit dem Fahrrad alles schön und mit dem Bus. Aber wenn sie mit dem Auto kommen, brauchen sie die Parkhäuser, die wie am Schützenhof genau zur Betonisierung beitragen. Also ich erkenne die Dialektik des Problems sehr wohl.
Sie haben die Eventisierung erwähnt. Schön und gut, aber diese Events, die für Wiesbaden ja sehr wichtig sind, um Touristen in die Stadt zu holen und so weiter, gehen wir auch zu dem einen oder anderen, gehen wir auch selbst sehr gerne hin. Aber diese Events, die finden ja nicht jede Woche statt, noch nicht mal jeden Monat. Aber die Menschen möchten gerne in der City sich aufhalten.
Ja, und deshalb müsste man eben auch überlegen, das zählt ja auch mit dazu, wie viel Ruhequalität will ich eigentlich schaffen. Also ist das vielleicht ein anderes Argument. Ich kenne aus unserer Partnerstadt Görlitz entsprechende Diskussionen, wo man sich lange Zeit bemüht hat, die Stadt zu einer Art Rentnerparadies auszubauen, Leute dazu zu bringen, dorthin zu siedeln. Und die hatten eben keine Lust, wenn nach 22 Uhr dann unten die Party vor ihrem Fenster noch steigt. Auf der anderen Seite wollte die Stadt auch nicht völlig vergreisen und wollte jetzt jungen Leuten etwas bieten. Ich glaube, dass diese Gegensätze zwischen verschiedenen Vorstellungen, dass die eine große Rolle spielen. Und wenn Sie etwas außerhalb wohnen, merken Sie, dass viel von dem Leben sich auch weg aus der Innenstadt zum Beispiel ans Biebricher Rheinufer verlagert, was also im Sommer menschenvoll bevölkert ist mit Leuten, die sich dort aufhalten, dort trinken, feiern, fröhlich sind.
Ja, notgedrungen, wenn die Innenstadt so hässlich ist, dass man sich da nicht aufhalten will. Viele Gebäude aus städtischem Besitz sind verkauft worden. Diese Tatsache dient ja auch als Begründung, dass die Stadt begrenzte Handlungsmöglichkeiten hat. Aber wenn wir in dem trüben Fall Walhalla, wenn wir da mal näher hingucken, das hat die Stadt 2007 zurückgekauft. Nichts ist passiert, es wird zunehmend baufälliger, Absichtserklärungen gibt es viele. Können Sie da ganz kurz noch mal Ihre Meinung dazu sagen zum Thema Walhalla?
Ich glaube, das Walhalla ist ein gutes Beispiel für das Problem, wenn die Stadt sich im Grunde aus Verantwortung, sagen wir mal, so halb zurückzieht. Sie hat das zurückgekauft, aber sie möchte es ja eigentlich auch wieder abgeben an jemand anders. Sie möchte es ja nicht betreiben oder in Eigenregie irgendwie sich darum kümmern. Das gilt für viele andere Projekte dort auch. Und ich glaube, dieses Halbherzige zu sagen, trauen wir uns das selber nicht zu und suchen dann doch den privaten Investor, dem wir das nachher wieder weitergeben und aufs Auge drücken können. Inzwischen machen wir ein Interim. Das tut der Stadt nicht gut. Sondern da müsste mehr Selbstbewusstsein hin.
Also Ende der Halbherzigkeit, mit anderen Worten.
Das fände ich einen guten Vorschlag. Und jetzt ist ja das Kommunalparlament frisch gewählt worden. Mal gucken, ob die neuen Mehrheiten da für einen frischen Wind sorgen können.
Und das war's für heute. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen, Meinrad von Engelberg.
Ich bedanke mich dafür, dass Sie uns diese Stunde gewidmet haben, zugehört haben und vielleicht Frauen als Bauherrinnen jetzt mit anderen Augen ansehen, als Sie das vorher getan haben. Vielen Dank auch an Frau Schostak für die Einladung.
Diese blaue Stunde können Sie nachhören auf der Homepage unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Da gibt es übrigens noch weitere Literaturhinweise. Und noch etwas wollte ich hier an dieser Stelle bemerken. In unserer letzten Sendung im Februar war die stellvertretende Vorsitzende des Kulturbeirats zu Gast, Dorothea Angor. Und wie es jetzt aussieht, haben ihr die Wähler erlaubt, sich weiterhin für die Wiesbadener Kultur engagieren zu dürfen. Glückwunsch, Doro. Und vom Mikrofon verabschiedet sich jetzt Jutta Schostak mit einem Song, der die lebenswerte City würdigte. Petula Clark und Downtown.